Willkommen zu einer neuen Folge Soka Fußball in Afrika. Die Länderspielpause läuft aktuell, die Afrika-Cup-Qualifikation geht in die letzte Runde. Sobald alle 24 Teilnehmer feststehen, werden wir hier auch einen ersten Ausblick wagen, was wir denn so von dem Turnier in Marokko, das ja Ende 2025, Anfang 2026 stattfinden wird, zu erwarten haben. Heute geht es für uns allerdings nach Ostafrika, genauer gesagt nach Äthiopien. Ich hatte die Möglichkeit mit David Bischar, ehemaliger Nationalspieler und heute Head of Scouting beim äthiopischen Verband, zu sprechen. Und herausgekommen ist ein sehr spannendes Interview mit tiefen Einblicken in die Sorgen und Hoffnungen rund um den Fußball im Land. Also nach Südafrika im Süden, Burkina Faso im Westen, auf geht's in den Osten des Kontinents. Ja, David, danke dir, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du hier bist bei uns bei Soccer Fußball in Afrika. Heute wollen wir ein bisschen über Äthiopien sprechen. Und wir wollen aber jetzt nicht heutzutage anfangen, sondern wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit. Nämlich, wir beginnen bei deiner Spielerkarriere. Du warst ja selbst Nationalspieler von Äthiopien. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit noch?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Hat mich gefreut, dass überhaupt so ein Podcast jetzt gibt, der sich mal mit dem afrikanischen Fußball beschäftigt. Und gibt es ja, glaube ich, noch nicht so häufig. Deswegen erstmal top, dass du das angefangen hast. Spielerkarriere habe ich natürlich in Deutschland angefangen, aber bin dann, muss man dazu sagen, den ersten Kontakt zur Nationalmannschaft hatte ich tatsächlich mit 18. Bin da zufällig durch einen Mitspieler aus Alemannia Aachen in der Jugend, der aus Äthiopien gekommen ist, noch Kontakt zum Nationaltrainer hatte. Die hatten dann immer noch halt Kontakt und der hat dann halt gesagt, ja, ich habe hier noch einen Spieler, der ist gut, den sollte auch mitkommen. Und ja, dann war ich und noch einer aus Frankfurt auf einmal bei der Nationalmannschaft in Äthiopien, haben auch dann 4 bis 5 Wochen da mittrainiert wirklich. Und verrückte Zeit, wenn man dann, das war mitten in der Regenzeit, wirklich Plätze waren unter Wasser und aber der ganze Hype einfach, da habe ich das erste Mal wirklich den Hype um Fußball in Äthiopien mitbekommen. Also ich war, seit ich klein bin, schon immer in Äthiopien, hatte auch immer da Berührungspunkte und auch hatte immer einen Bezug zu dem Land. Aber da ist mir erstmal so wirklich Fußball bewusst geworden, was das für eine große Sache dort ist. Und konnten dann leider nicht spielen damals, weil es da noch Passprobleme gab. Und trotz allem war das halt so mein erster Berührungspunkt, sage ich mal. Dann mit 26 hat sich, ein paar Jahre später hat sich dann Äthiopien das erste Mal für den Afrika-Cup qualifiziert gehabt wieder. Das war damals seit 30 Jahren, das war 2012, 2013. Und da wurde ich wieder eingeladen dann zur Nationalmannschaft, war dann im vorläufigen Kader, hab dann da auch wieder 4, 5 Wochen mittrainiert und habe es dann nicht in den endgültigen Kader geschafft. Aber die Trainings waren halt alle öffentlich und da waren auch Manager von den Vereinen dort und haben dann halt meinen Vater angesprochen, hey, kann er sich nicht vorstellen, hier wirklich für einen Club zu spielen? Da hatte ich bis dato noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Nationalmannschaft war natürlich auch wieder, das trainiert vor 25.000, 30.000 im Stadion, einfach Training. Und die ganze Euphorie, gerade in der Hauptstadt natürlich, aber im ganzen Land, war natürlich mega. Und habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt eh noch Vertrag in Deutschland, ein halbes Jahr. Wollte auch mein Fußballmanagement hier in Düsseldorf bei der IST zu Ende machen und danach gucken wir mal. Und dann in dem halben Jahr ist aber eigentlich schon mein Entschluss gereift, da ich gesagt habe, ey, ich mache das einfach mal, guck mir das mal an und wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich halt wieder. Aber ich habe gesagt, ein Jahr mache ich das auf jeden Fall, eine Saison. Und ja, am Ende habe ich fast 6 Jahre dann in Äthiopien gelebt.
Ja, Wahnsinn. Und es ist bestimmt eine, Erfahrung, die man sich in Deutschland so gar nicht vorstellen kann. Kannst du uns da mal ein bisschen in den Liga-Alltag mitnehmen? Ich meine, es ist ja nicht alltäglich, dass man mit jemandem sprechen kann, der auch wirklich in Äthiopien im Clubfußball unterwegs war. Nationalspieler gibt es natürlich viele, die in Europa unterwegs sind, aber der Clubfußball ist ja auch was unglaublich Spannendes. Wie läuft denn so ein Liga-Alltag in Äthiopien ab?
Ja, also wenn du mich so fragst, kommt mir natürlich als erstes die Vorbereitung in den Kopf. Glaube ich, kein Fußballer so wirklich mag. War in Äthiopien für mich aber nochmal doppelt so schwer. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Addis oder generell in Äthiopien liegt ja sehr hoch, zwischen 2.000 und 3.000 Meter über Meeresspiegel. Und da kannst du hier dich fit machen, laufen und alles machen. Wenn du da hingehst, da kannst du erstmal nicht mithalten. Ne? Also Und dann war auch wirklich, dass wir zweimal am Tag trainiert haben. 6 Uhr morgens auf dem Platz war das erste Training. Nur laufen, war gar kein Ball dabei. War also nicht irgendwie so angetäuscht, vielleicht kommt der Ball später noch, sondern das war, wurde erst gar nicht rausgeholt. Und ja, dann bist du nach Hause, hast gefrühstückt und hast dann erstmal gepennt. Ne? Und dann am Nachmittag nochmal trainiert mit Ball, aber war dann auch sehr konditionslastig. Also alles in allem habe ich da, glaube ich, in den ersten 5, 6 Wochen, glaube ich, so pro Woche so 1 Kilo abgenommen. Also ich hatte wirklich 6, 7 Kilo runter. Zu der Zeit kamen dann auch mal meine Eltern zu Besuch mit meinem Bruder. Die waren einigermaßen schockiert dann, haben sie mir dann im Nachhinein gesagt. Aber ja, das ist halt so eine Eingewöhnungszeit. Ne? Wenn du dann aber über den Berg bist, dann, dann nach 2 Monaten hat es auch angefangen, Spaß zu machen. Und das ist halt nichts Exklusives, was jetzt für Europäer gilt, wenn die nach Äthiopien kommen, weil wir hatten ein Jahr später gleiche Trainingslager, hatten wir welche aus Westafrika dort, aus Benin, aus Kamerun, und wir hatten die gleichen Probleme. Ne? Also ob das jetzt die Höhe ist, ob das der Platz ist, ob das das Essen ist. Deswegen, das war auf jeden Fall eine harte Eingewöhnungszeit. Ansonsten, Liga-Alltag damals ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her, ne, muss man sagen, war einigermaßen spontan alles. Also es war jetzt nicht immer so, dass wir Montag schon wussten, gegen wen wir am Wochenende spielen, ob heim oder auswärts. Das ist mittlerweile anders. Also ist jetzt auch TV-Rechte wurden vergeben. Das heißt, da ist eine gewisse Planbarkeit jetzt auch da. Ne, also weiß schon, okay, irgendwie nächste Woche oder die nächsten Wochen weiß man schon im Voraus. Und ja, ansonsten, was Training angeht, war auch immer, damals ich habe bei Ethiopian Coffee gespielt, wir hatten nicht unseren eigenen Platz, sondern wir mussten dann wirklich, ja, nochmal, Addis liegt schon hoch, wir sind nochmal auf den Berg hochgefahren, wo auch die ganzen Läufer immer trainieren, haben wir auch teilweise dann Olympiasieger und Weltmeister dort in Langstreckenlauf einfach, also als wir morgens da angekommen sind, waren die fertig mit dem Training und wir sind schon um 6 losgefahren. So viel zu dem Thema. Aber das war halt dann wirklich eine Wiese, wo 2 Tore standen, ohne Netze, und da ist dann halt trainiert. Ja, mittlerweile hat Coffee auch eigenen Trainingsanlage, aber das hat, glaube ich, jetzt in der ersten Liga auch nicht jeder Verein, also immer noch nicht. Es ist schon besser geworden, aber ja, das war dann schon hart. Also ne, morgens dann 1,5 Stunden dahin, zurück, also von der Strecke her gar nicht so lang, aber durch Verkehr und Straßen war nicht so gut. Kann das dann auch mal mittags dann 2 Stunden gewesen sein, wenn du dann halt nach dem Training 2 Stunden erstmal im Bus sitzen musst, dann kannst du duschen und dann essen und dann schlaucht halt, ne, gerade am Anfang. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Ne, also ne, der Mensch gewöhnt sich ja, kann sich an so einiges gewöhnen. Aber das war so auf jeden Fall ja, anspruchsvoll.
Wie gesagt, ne, ich habe es ja schon angesprochen, kann man sich jetzt wahrscheinlich mit europäischer Brille schwierig nur vorstellen, aber ist unglaublich interessant, so ein Einblick. Und wenn ich dich jetzt nochmal auf deine Spielerkarriere anspreche, was ist da so eine Geschichte, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird? So eine Geschichte, die vielleicht traurig, vielleicht schön, vielleicht kurios, die dir, ja, die du vielleicht mal deinen Enkeln erzählen kannst.
Also, was auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, natürlich das erste Spiel für Coffee. Ne, das war dann halt nach dieser ganzen Vorbereitung, wo man dann wirklich durch viel durchgemacht hat. Und das war tatsächlich ein Freundschaftsspiel gegen Tipi Mazembe. War mir damals auch noch kein Begriff, aber habe dann auch mal schnell gegoogelt und dann rausgefunden, dass es dann ein Top-Verein in Afrika ist. Und die hatten ein Jubiläum und haben dann quasi Coffee ausgewählt als Gegner für das Jubiläum. In Addis haben wir auch gespielt. Und klar, dann da vor 35.000 eingewechselt zu werden. Und das war auf jeden Fall etwas, was ich nicht vergessen werde. Anderer Moment wäre mein erstes und einziges Tor für Coffee, wahrscheinlich. Da kann man vielleicht eine Anekdote noch zu erzählen. Es war ein Eckball und ein Kopfballtor. Und wir hatten, also Coffee generell ist immer dafür bekannt, dass sie spielerisch sehr gut sind, dass sie wirklich mögen keine langen Bälle, am besten alles flach lösen. Und wir hatten im Spiel davor, glaube ich, irgendwie stand es 1-1 und war gefühlt 94. Minute, also letzte Aktion. Und dann wurde halt eine kurze Ecke ausgeführt. Und ja, dann wurden die halt zugestellt und dann hat Schiri halt abgepfiffen, war das Spiel vorbei. Und ich habe natürlich die Welt nicht verstanden, war dementsprechend sauer und habe mir dann aber den Kapitän kurz geschnappt, also alleine dann. Das muss man ja dann auch immer gucken, wie man das dann verpackt, nicht vor allen irgendwie den dann kritisieren. Habe ihm dann gesagt, ey, das können wir nicht machen. So bei vielen, wenn ihr irgendwie normal im Spiel eine Idee habt, kurz was ausführen wollt, alles super, aber letzte Minute muss den Ball reinschlagen und dann Vielleicht komme ich dran, vielleicht abgefälscht, irgendwie Eigentor, aber da können wir nicht kurze Ecke spielen. So. Und eine Woche später, dann war 90. Minute, stand es wieder 1-1 und das war eigentlich ein Gegner, gegen den hätten wir gewinnen müssen. Und gab es Eckball und dann ist er zur Ecke gelaufen, da habe ich nur kurz gerufen, hat er mich angeguckt, da habe ich schon fast angefleht, so bitte, schiel einfach rein. Und wir haben noch nicht mal gesagt, bring ihn kurz, bring ihn lang oder sonst was. Hat dann einfach reingebracht, dann habe ich Kopfballtor gemacht und ja, hat davor, hat er immer gesagt, I don't believe in cross. Dann hat er gesagt, ja, für heute glaube ich dran. ja, das waren so, jetzt so zwei Sachen, die mir spontan einfallen, sind wahrscheinlich auch mehrere da, vielleicht auch ein paar, die nicht in den Podcast passen und können wir ja vielleicht dann beim anderen Mal machen.
Genau, wenn dann die Mikros aus sind, dann kannst du die Geschichten dann auspacken. Ja, cool. Und nach deiner Spielerkarriere hast du ja dann die Sportfunktionärslaufbahn eingeschlagen, hast in Addis Abeba gearbeitet und nimm uns doch mal in die Zeit mit und ja auch deine Motivation dahinter.
Also als ich nach Äthiopien gegangen bin, war natürlich schon der Plan, dort später im Fußball auch was machen zu wollen. Was genau wusste ich noch nicht, aber für mich war klar, wenn du da was machen willst, dann musst du auch da gespielt haben, dann musst du auch das gelebt haben und nicht einfach, sagen wir hier aus Europa, aus der Theorie und dann das irgendwie da probieren umzusetzen, das wird so nicht klappen, sondern musst halt vor Ort wirklich Erfahrung sammeln, auch die lokalen Gegebenheiten kennenlernen. Und genau, ich hatte vorher schon mal einen Kreuzbandriss gehabt, Klassiker hier in Deutschland, wurde dann auch operiert und hatte dann halt an dem Knie, hatte ich mich wieder verletzt in Äthiopien und habe dann halt gesagt, dass ich aufhöre. Und das waren dann halt 2 Jahre, die ich aktiv noch gespielt habe. Ich hätte gern noch länger gespielt, aber ich habe auch gesagt, wenn an dem Knie nochmal was passiert, dann höre ich halt auf. Und ist mir relativ leicht gefallen, weil ich halt in 2 Jahren mega viele Eindrücke hatte. Ich hatte 1 Million Ideen, also im Prinzip jeden Tag eine neue Idee, was man machen könnte. Und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Fußballberatungsfirma, also relativ vage gehalten. Und wir haben dann angefangen, Clubs zu beraten, was Sponsoring angeht, was auch Sponsoren, einfach Trikotsponsoren, ne? Weil ein großer Ausgabenpunkt war für die Vereine immer, dass sie sich einfach Trikots kaufen mussten, ganz normal. So wie jeder Kreisliga-Verein oder mittlerweile sogar Kreisliga-Vereine hier kriegen das teilweise von irgendeinem lokalen Versicherung oder so gesponsert mal eben. Und das war halt ein riesen Kostenpunkt, weil die Sachen, die dann importiert werden, die Trikots, da sind hohe Steuern drauf, das heißt, die müssen das dann auch teuer weiterverkaufen. Und genau, da war halt so ein erster Gedanke, in die Richtung was zu machen. Hab dann auch Spielerberatung ein bisschen gemacht. Ne? War natürlich klar, die Spieler, mit denen ich gespielt habe, die kannte ich natürlich besonders gut. Und da waren halt Einspieler dabei, Riesentalent. Und den haben wir dann sogar auch geschafft, nach Russland zu transferieren, in die erste Liga. Also gab es damals so auch noch nicht, dass einer aus Äthiopien irgendwie...
Das ist dann Gattuş Panom?
Genau. Gut recherchiert.
Ja, cool. Ja, nee, ich habe tatsächlich mal ein Interview vor 2-3 Jahren mit ihm gemacht. Ja, okay, genau, den kenne ich sogar ganz gut.
Ja. Okay, ja, genau. Also leider ist dann der Verein dann da relativ schnell pleite gegangen und dann musste er da wieder weg und war dann, glaube ich, auch in Ägypten, ist jetzt mittlerweile wieder in Äthiopien, aber ja, Spieler, der locker hätte auch irgendwie weiter in Europa hätte spielen können. Und genau, so, das waren so die Sachen. Einer der ersten Dinge tatsächlich war aber auch, was ich jetzt immer noch mache, die Spieler aus dem Ausland, dass man die erstmal guckt, wen haben wir überhaupt da und dann auch irgendwie so eine Brücke bildet für die Spieler, weil ich kenne es ja aus der eigenen Erfahrung, ich wurde ja nicht gescoutet oder irgendwie, ne? Das war alles so durch Zufall irgendwie und ja, hier, ich kenne den da, der ist gut, ja, okay, dann bring den mit. Und so soll es ja eigentlich nicht sein. Und ich wusste von mir aus selber, kannte ich das Problem. Und ich wusste aber auch, dass es viele Spieler gibt. So, aber dann habe ich mich natürlich dran gemacht, habe gesagt, okay, ich muss natürlich erstmal gucken, eine Datenbank aufbauen, so, damit man denen auch was vorzeigen kann, weil in Äthiopien ist natürlich wie in den meisten afrikanischen Ländern die Premier League Nummer 1. Und wenn die da keinen äthiopischen Spieler sehen, dann ist das für die so, ja, dann haben wir keine guten Spieler da, ne? Und ja, so hat das dann quasi angefangen, auch mit dem Scouting. Genau.
Und in der Rolle bist du ja jetzt halt auch aktuell aktiv. Du bist ja, ich glaube, Head of Scouting ist für den äthiopischen Verband, ist gerade so deine offizielle Bezeichnung. Jetzt hast du ja schon ein bisschen so einen Einblick gegeben. Ist dann dein Lebensmittelpunkt gerade auch in Äthiopien oder eher in Europa, dass du sagst, du hältst darüber auch den persönlichen Kontakt zu den Spielern?
Also momentan bin ich wieder in Deutschland und dann natürlich hier unterwegs, um die Spieler im Ausland zu scouten, zu treffen, Kontakt herzustellen, eine Bindung herzustellen. Langfristig gesehen muss man natürlich auch im Land das Scouting verbessern, aber im Land selber ist natürlich im Prinzip noch alles zu tun. Man muss natürlich erstmal Strukturen schaffen, damit du auch scouten kannst, wirklich. Es gibt jetzt mehrere Akademien, die hier und da, sage ich mal, aus dem Boden gestampft werden. Das ist dann nicht auf Top-Niveau, sage ich mal, oder ne, dass da irgendwie ein qualifizierte Trainer dahinter sind. Das ist dann mehr so für die Kinder, dass sie halt auch mal ein Wintercamp machen können, Sommercamp oder Feriencamp, irgendwie sowas. Der Vater von Davy Selke, der hat jetzt da mal ein bisschen was Professionelleres aufgezogen. Da soll dann auch wirklich soll wirklich Talent entwickelt werden. Das ist dann, also ist auch für den Breitensport, sage ich mal, aber es soll dann auch da rausgefiltert werden und dann da wirklich auch Spieler mit Qualität, sage ich mal, produziert werden, die dann auch ins Ausland gebracht werden können. Und ich sag mal, von solchen Akademien braucht es halt noch viel mehr. Und dann kann man auch über Scouting in Äthiopien selber sprechen. Jetzt momentan habe ich den Hauptaugenmerk auf den im Ausland lebenden Äthiopiern. Und genau, aber klar, langfristig wird auch das Scouting im Land wichtiger sein.
Und wenn man jetzt wieder auf den aktuellen Stand der Nationalmannschaft blickt, 2025 in Marokko wird die Nationalmannschaft ja aller Voraussicht nach nicht dabei sein. Da wird die Qualifikation wahrscheinlich nicht klappen. Ja, wie siehst du denn den Leistungsstand der Nationalmannschaft, aber auch des Fußballs im Generellen aktuell im afrikanischen Vergleich?
Ja, also auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Also ich habe ja eben ein paar Sachen angerissen, was auch so strukturell, organisatorisch hat sich schon was verbessert natürlich. Es ist aber zu langsam. Während wir dann die Sachen machen, machen die anderen Länder ja auch weiter. Also die bleiben ja nicht stehen. Das heißt, wenn man so in dem Tempo weitermacht, wird es schwer, da irgendwie die einzuholen oder wenigstens gleichzuziehen. Ja, also ich sag mal, man hat bei der Nationalmannschaft das, was man produziert gerade. Das ist wirklich das, was wir momentan haben. Da kann man den Spielern jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, wenn es da keine gute Jugendarbeit gibt und man relativ spät regelmäßig trainiert und auch ein bisschen mit System trainiert, sage ich mal. Das ist im Prinzip bis 15 ist das ja nichts Organisiertes, sage ich mal. Ne? Und dafür ist das halt ist das die Qualität, die du ausbildest momentan. Wenn ich mir zurückdenke an die Zeit, wo ich bei der Nationalmannschaft war, wo wir uns auch für den Afrika Cup qualifiziert hatten, das erste Mal seit 30 Jahren, das war halt so wirklich, wie es früher auch noch irgendwie in Brasilien oder Portugal eine goldene Generation irgendwo. Ne? Da hatte man echt Glück, so viele gute Spieler in einem Jahrgang oder in einer Mannschaft zu haben, die halt so gepasst hat. Aber das war jetzt kein Werk von kontinuierlicher Jugendarbeit aufgebaut oder sonst was. Und entsprechend hat man jetzt halt auch wieder den normalen Output, sag ich mal, den man momentan einfach auf dem Spielfeld sieht. Und ja, durch die Spiele aus dem Ausland hoffe ich mir natürlich auch dann kurzfristigen Erfolg. Also kurzfristig, langfristig auch, aber natürlich wäre das natürlich kurzfristig etwas, weil du kannst im Fußball, klar musst du planen und auch langfristig was auslegen. Das nächste Spiel ist nächste Woche, das nächste Spiel ist nächsten Monat. Und da kannst du dann halt nicht 10 Jahre warten, bis du dann Spieler produziert hast. Und deswegen hoffe ich mir kurzfristigen Erfolg natürlich von den Spielern aus dem Ausland. Und gleichzeitig wird das auch einen Impact auf den lokalen Fußball haben, weil der lokale Fußball auf einmal im Mittelpunkt steht. Auf einmal kommen vielleicht auch Berater dahin, vielleicht kommen Vereine dahin, die irgendwie dann Interesse haben, auch mit einer Clubpartnerschaft. Ne? Ist halt momentan sehr schwer, was ich irgendwo auch verstehen kann. Äthiopien hat halt keiner, was Fußball angeht, auf dem Radar. Aber ist natürlich klar, wenn jetzt Spieler aus dem Ausland irgendwie zur Nationalmannschaft kommen und dann vielleicht auch mal Afrika Cup, WM Quali irgendwie ein Spiel gewinnen und dann fahren die zurück zum Club. Natürlich fragt der Manager, ja krass, wie war es? Äthiopien, ne, Wahnsinn, was? Und wenn so ein Spieler dann sagt, ey, ihr müsst euch das angucken, was da los ist, ne? Dann hat das nochmal einen anderen Wert, als wenn das irgendwie jemand anders sagt. Selbst ich habe auch mit Bundesligisten schon gesprochen. Da gibt es eine Akademie, die steht da, die ist fertig. Also es ist ja oft immer so der Anschein, ich muss jetzt nach Afrika, jetzt muss ich erstmal richtig investieren, jetzt muss ich erstmal hier eine Akademie hochziehen, ein paar Millionen da reinhauen und krieg nichts raus. Die Akademie steht da. Also die ist wirklich, da ist alles drin. Da sind Zimmer drin, Cafeteria, da gibt es einen Kraftraum. Alles, was du wirklich brauchst, um einfach direkt mal anzufangen. Und sogar da gab es Schwierigkeiten, einfach mal Bundesligisten zu überzeugen, ey, guckt euch das mal an, die bezahlen den Flug, weil die wollen Know-how. Die wollen Know-how haben. Über Sponsoren später, die wird es in Äthiopien dann auch geben, ne? Weil wirklich die Fußball ist halt beliebt dort und gerade die lokalen Firmen haben das auch schon verstanden und sponsern auch entsprechend die Mannschaften. Deswegen, aber es war schwer, also es hat nicht geklappt, dass sie dann einfach mal da hinkommen, sich für 4 Tage sich das angucken. Ne? Das heißt, so weit weg sind wir noch. Und wenn dann halt durch die Spieler aus dem Ausland irgendwie mal ein bisschen, ja, Äthiopien ins Scheinwerferlicht gerückt wird und sich man das mal anguckt vor Ort wenigstens, dann bin ich mir sicher, dass das auch einen Impact auf den lokalen Fußball haben wird.
Und die Probleme, die du angesprochen hast, die sind ja keine rein äthiopischen Probleme, weil wenn man mal den ja die Besetzung des Afrika-Cups im Januar anschaut, dann war ja mit Tansania wirklich nur ein Land eigentlich aus der Region, aus Ostafrika dabei, kein Uganda, kein Kenia. Wo siehst du die Gründe für dieses Leistungsgefälle? Ist es wirklich, dass die zum Beispiel westafrikanischen oder nordafrikanischen Nationen früher mit den Akademien angefangen haben, professioneller arbeiten? Oder woher kommt dieses Leistungsgefälle von West nach Ost in dem Fall?
Ja, also ich glaube schon richtig, wie du das gerade beschrieben hast, weil dort gibt es einfach schon Akademien, da jedes Land gefühlt in Westafrika hat einen Topspieler, der mal irgendwie es in Europa geschafft hat und dann sind ja die Vereine aufmerksam geworden. Und das haben wir halt in Ostafrika, ist halt strukturelles Problem. Also ich glaube in Nigeria, Ghana, Kamerun, Elfenbeinküste, ich glaube, da werden mir viele zustimmen, die dort auch vor Ort arbeiten. Das ist bei weitem noch nicht so zufriedenstellend oder perfekt, was da ist, ne? Weil die Plätze dort sind immer noch teilweise, das ist keine gute Qualität, die Bälle stimmen nicht und das Material. Aber zumindest hat man mal Trainer dort, die ein gewisses Know-how haben und es gibt regelmäßiges Training von klein auf. Und ob das dann auf dem perfekten Kunstrasen ist oder auf Asche, das ist dann erstmal egal. So, aber die haben halt so ein bisschen was, wo die eine Basis schaffen. So. Und ich glaube, in den ostafrikanischen Ländern gibt es halt keine Basis wirklich. Du hast dann mal vielleicht ein paar Ausreißer jetzt, ne, wo dann irgendwie eine Mannschaft das dann macht. Aber es ist halt nicht flächendeckend. Und entsprechend ist das dann halt auch, kommt es halt bei der Nationalmannschaft an. Ne? Ich meine, das Einzige, was dann halt eine Nation wie Äthiopien dann auf einmal nach vorne bringen könnte, sind die Spieler aus dem Ausland. Also wirklich gepaart mit lokalen Spielern, weil ich will jetzt nicht den lokalen Fußball zu schlecht reden, da sind auch richtig gute Spieler dabei. Aber es fehlt halt manchmal an grundlegenden Sachen, an taktischen Sachen und auch, wenn ich jetzt gerade unsere letzten gefühlt 10 Spiele so denke, ist einfach keine Torgefahr. Ne, dieses wirklich, dieser Zug zum Tor fehlt einfach. Und das kann dann halt jemand, der vielleicht aus Europa kommt, der ganz anders fußballerisch aufgewachsen ist. So, wenn er im 16er ist, der sieht nur das Tor, kann dann nochmal wirklich so ja, das Extra dazugeben.
Und ist ja auch auf Clubebene so, dass in der Nachbarschaft mit Tansania hat man ja eine relativ doch starke Liga, wo Yanga Simba auch in der Champions League um den Titel sogar mitspielen können. Wie siehst du da den Stand? Weil Commercial Bank hat es jetzt in diesem Jahr in die zweite Runde der Champions League geschafft, hat ja gegen Atas Ola, glaube ich, gewonnen in der ersten Runde aus Djibouti im Confederations Cup. Da war ist Coffee gleich rausgegangen. Nimmst du da auch so eine Entwicklung trotzdem wahr, dass du sagst, man kommt vielleicht auch näher an Tansania ran, oder sagst du, da braucht es auch noch ganz viele Schritte?
Ja, ich sag mal jetzt Tansania, weil ich, ne, wenn du Simba oder so da hast, das sind dann halt wirklich so Ausreißer, würde ich sagen, die dann halt wirklich aber auch einen guten Job machen und die dann halt auch so ein Zugpferd sind, weil die anderen Mannschaften werden sich das natürlich abgucken. Und ich sag mal, das Zugpferd in Äthiopien ist halt vom Niveau her nicht auf dem Niveau wie Simba. Und entsprechend schnell oder langsam geht dann halt auch das Niveau der gesamten Liga ein bisschen höher. San George wäre natürlich ein Verein, der vom Potenzial her das wirklich könnte. Aber klar, wenn du sowas wie Simba nicht hast oder auf einem schlechteren Niveau, dann leidet auch die ganze Liga darunter. Und es, wie gesagt, es wird viel gemacht. Es gibt auch jetzt viel mehr Trainerkurse, die angeboten werden. Es gibt Zertifikate, die du dir einholen musst, damit du überhaupt am Ligabetrieb teilnehmen darfst. Also es wird schon was gemacht, ne, dass du Lizenzen hast und dann an die Lizenzen sind dann verschiedene Bedingungen geknüpft. Aber das ist halt alles noch sehr, sehr, also ich glaube, seit diesem Jahr oder letztem Jahr gibt es das erst wirklich. Und es sind halt, müssen halt natürlich auch realistische Lizenzen sein, ne? Weil du kannst jetzt nicht von jedem verlangen, okay, du musst jetzt nächstes Jahr 30.000 Stadion haben. Das klappt dann halt nicht. Das heißt, da muss man sich dann auch erstmal rantasten. Aber wie gesagt, vom Potenzial her, ist, glaube ich, wir reden hier vom zweitbevölkerungsreichsten Land in Afrika und komplett fußballverrückt. Also ist jetzt nicht irgendwie wie in China, wo dann irgendwie von der Politik entschieden wird, okay, wir mögen jetzt Fußball und machen jetzt Fußball in allen Schulen, wo das dann ein bisschen so aufzwingen muss, sondern das ist schon da. Die Fußballbegeisterung ist da, es wird überall gespielt und vom Potenzial ist da natürlich dann noch entsprechend viel möglich.
Jetzt hast du uns ja schon unglaublich viel erzählt über den Clubfußball, über die Nationalmannschaft. Abschließend noch, 2027 ist der Afrika-Cup ja auch in der Region tatsächlich. Was für Schritte wünschst du dir, was vielleicht in der Zukunft bis dahin in diesen 3 Jahren gegangen wird, dass Äthiopien vorankommt und vielleicht auch an diesem Afrika-Cup teilnehmen kann?
Ja, also ich glaube, 3 Jahre ist natürlich nichts. Ne? Das ist jetzt, egal welche Reform man jetzt im Land ankurbeln würde oder anfangen würde, das ist gut, dass man anfängt, aber es wird natürlich bis 2027 dann keinen großen Impact haben. Wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt schnellstmöglich die Spieler aus dem Ausland spielberechtigt bekommen. Und ich habe jetzt knapp 200 Spieler in der Datenbank und das sind halt immer noch nicht alle. Das sind die, die ich jetzt gefunden habe, die ich durch mein Netzwerk gefunden habe, die hier und da dann dazugekommen sind. Aber da gibt es immer noch viel mehr. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir jetzt schnellstmöglich die Spielberechtigung kriegen, damit auch jetzt die jetzt im Moment 20, 21, 22 sind, dann in 3 Jahren, wenn sie im besten Fußballalter sind vielleicht, dann nicht neu zur Nationalmannschaft kommen, sondern schon eine Historie haben, gespielt haben und auch wissen, wie die Abläufe sind und man sich auch mit den lokalen Spielern besser versteht. Das wird halt mega schwer, ne? Ist halt, wenn da jetzt ein, zwei aus dem Ausland kommen, dann ja, ist das jetzt nicht so. Aber wenn mal acht, neun kommen, dann muss man die auch mit den lokalen Spielern irgendwie zusammenbringen. Und aber da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen drüber, weil wir hatten auch jetzt letztes Jahr eine USA-Tour, wo wir auch mal zwei Spieler eingeladen haben. Und das hat super, es sind halt am Ende sind das alles Fußballer und spielen alle für das gleiche Land. Klar gibt es Konkurrenzkampf, alles klar, ne, das gehört dazu, aber die haben das, also selbst die lokalen Spieler fanden das gut, ne, dass die da, weil auch dadurch kann ja auch was entstehen, ne? Wie ich gesagt habe, wenn der Spieler dann zurück zur Mannschaft geht und dem Trainer sagt, ey, da ist ein überragender Spieler, die sehen ja auch Möglichkeiten da drin und welcher Spieler will nicht erfolgreich sein, wenn die Spieler gut sind und darum geht es am Ende. Ne? Die müssen Qualität haben. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Spieler im Ausland dann direkt zur Nationalmannschaft eingeladen wird. Deswegen machen wir ja das Scouting. Ne? Das soll halt nicht passieren. Deswegen bin ich optimistisch, dass wenn wir das schnellstmöglich umsetzen können, dass wir da auch wirklich über Nacht, im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht, eine neue Nationalmannschaft sehen. Und da werden sich dann noch viele umgucken und sagen, wow, wo kommt das denn jetzt her? Aber es war die ganze Zeit schon da.
Cool, dann freue ich mich darauf und ich hoffe natürlich, dass ja, das alles gelingt und Äthiopien dann 2027 dabei ist und dann schauen wir uns dann 2027 zusammen ein Spiel an in Tansania. Dann
Gerne.
reise ich auf jeden Fall an und dann
Gerne.
danke ich dir natürlich für die unglaublich spannenden Einblicke und wünsche dir viel Erfolg mit der Nationalmannschaft, mit dem Fußball in Äthiopien allgemein. Danke dir.
Danke für die Einladung und dir noch viel Erfolg mit dem Podcast.